Liebe Gemeinde, wem von euch, der letzte Woche da war, ist bei der Lesung etwas aufgefallen? Die gleiche Geschichte wie letzte Woche, nur aus einem anderen Evangelium, ganz genau. Ja, liebe Gemeinde, mir fällt schon immer noch was Neues ein, keine Sorge. Es ist nicht so, dass ich jetzt einfach keine anderen Ideen mehr habe und immer über denselben Text predige. Aber in diesem Text, da steckt so viel drin von den Gaben und den Talenten, dass ich gedacht habe, ich muss es einfach noch einmal tun. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel Neues entdeckt und nicht sagt, ach, das haben wir doch letzte Woche schon gehört. Ich glaube insgesamt, dass in den biblischen Texten viel mehr drinsteckt, als nur für kurze 20-Minuten-Predigten oder für einmal drüber nachdenken. Über viele Texte könnte man mindestens 10-mal reden. Aber genug der Vorrede. Los geht's. Kennen Sie das, wenn Sie einen Menschen ganz neu sehen plötzlich? Wenn ihr merkt, der ist ganz anders, als ich dachte, das hätte ich nie erwartet. Ehefrauen soll es manchmal so gehen, wenn sie mit ihrem Mann zusammenleben und dann plötzlich sehen sie ihn, wie er da auf dem Sofa sitzt und Fußball schaut und völlig ausrastet und schreit und sagt, das kann doch nicht sein, du Pappnase, um es mal ganz freundlich zu sagen. Oder der Opa, der plötzlich Opa wird, das sind dann oft so Männer, die immer alles angepackt haben und geschafft haben, wenig Worte gemacht haben. Und dann haben sie ihr Enkelchen auf dem Arm und sagen, ach der Kleine, ja, und kümmern sich. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, von meinen Eltern und meinen Schwiegereltern, das ist sehr schön zu sehen, wie da man sich denkt, das hätte ich nie von diesen Menschen erwartet, was so ein Kind ändert. Oder bei Jugendlichen, ja, von Jugendlichen erwartet man ja immer erstmal, dass die nicht richtig mitmachen, nicht zuhören und sowieso alles anders machen, als man sich das wünscht. Und dann, wenn sie in eine andere Umgebung kommen, plötzlich sind sie voll dabei und begeistert und machen mit und man erkennt sie kaum wieder. Vielleicht ging es ihnen als Eltern schon so. Oder der Kollege auf der Arbeit, der immer da sitzt und nichts sagt, ganz still ist. Und dann geht es um die eine entscheidende Sache und seine Wortmeldung kommt. Und das, was er sagt, ändert alles zum Guten. Das hätte ich niemals erwartet. Kennt ihr solche Momente, wo ihr Menschen ganz neu seht? Und wenn wir Menschen schon so viele verschiedene Facetten haben und man sich über viele Jahrzehnte, wo man miteinander lebt, immer neu kennenlernt, wie ist es dann mit unserem Schöpfer? Wie ist es dann mit Gott? Wie ist es mit Jesus? Ich glaube, dass auch Gott vielfältig ist, niemals einfältig, sondern ganz viele verschiedene Facetten hat. Und drei davon habe ich Ihnen heute mitgebracht. Die erste ist, so wie Jesus war, hat ihn keiner gewollt. So wie Jesus war, hat ihn keiner gewollt. In unserem Gleichnis hier von den anvertrauten Pfunden, das war allen klar, die das hörten, da spricht Jesus über sich selbst. Er spricht über sich selbst. Der Mann, dieser angesehene Mann, geht hin, um ein Königreich zu bekommen. Jesus wird von Gott in die Welt gesandt, um das Reich Gottes, was auch immer das genau ist, hier unter uns aufzurichten. Und dieser Mann, er wird nicht gewollt. Die Leute sagen, den wollen wir nicht als König. Und sie sagen ihm es nicht mal ins Gesicht, sondern hinterrücks. Schicken ihm einen Boten hinterher und sagen, ja, wir wollen dich nicht. Und dann geht es weiter. Er ist hier einer, der richtet. Die drei Männer mit den Talenten, die kommen zurück. Und der eine, der hat nichts daraus gemacht, er richtet diesen Mann aufs Schärfste. Und die Leute dachten, jetzt kommt der Weltrichter in Jesus. Und dann geht es weiter. Wenn wir mal das Kapitel weiterschauen, dann ruft Jesus und sagt, Israel, Jerusalem wird untergehen. Das passt so gar nicht zu dem Jesus, wie man sich ihn oft vorstellt, der nette Jesus mit den langen Haaren, der da rumkommt und predigt und heilt. Und dann kommt die Tempelreinigung, er setzt noch einen drauf, er schmeißt die Leute aus dem Tempel und sagt, das ist ein Gebetshaus, raus hier mit eurem blöden Geld. Hört auf, Geld für den Sponsorenlauf zu sammeln. Und bei Matthäus, da ist es noch drastischer, bei der anderen Version, da hat er sogar eine Peitsche in der Hand und treibt die Leute raus. Jesus? Und hier in unserem Text, da sagt er, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Zuhören, ganz am Ende, wer hat, dem wird noch mehr gegeben. Von dem aber, der nicht hat, dem wird auch das noch genommen werden, was er hat. Kapitalismus pur. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und das soll Jesus sein? Wie ist unser Bild von Jesus? Wie sehen wir ihn? Wie haben wir ihn bisher erfahren? Ich wünsche dir und ich hoffe, dass du bis jetzt davon gehört hast, dass Jesus dein bester Freund ist, dass er immer für dich da ist, dass Jesus vergibt, dass er barmherzig ist, dass er uns hilft, dass wir mit allen Anliegen und Sorgen zu ihm kommen können. Ich hoffe, dass das dein Bild ist, dass er der Friedefürst ist, der alles gut machen wird. Ist dieses Bild falsch? Oder ist er gleichzeitig so wunderbar, wie wir ihn beschreiben, als Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern und gleichzeitig so der Jesus, der die aus dem Tempel treibt, der den Kapitalismus hier beschreibt, ist er beides? Ich glaube, unser Bild von Jesus, wenn wir so ein positives haben, ist nicht falsch. Ich glaube, es ist manchmal nur zu einseitig. Ich ahne ganz stark, dass wir am liebsten Bibeltexte für uns lesen und sagen, ja, das steht da drin, das tut mir gut und das ist so und er liebt mich, er ist für mich. Und das stimmt auch. Das ist alles richtig. Das war auch keine Ironie, was ich gerade gesagt habe. Das stimmt, so ist Jesus, so ist Gott zu uns. Nur sind wir auch bereit, die Bibeltexte auch mal gegen uns zu lesen? Sind wir auch bereit zu sagen, ich bin hier der dritte Mann, der nichts aus seinem Geld macht? Sind wir auch bereit zu sagen, vielleicht sind wir die, die aus dem Tempel getrieben worden wären? Vielleicht sind wir die, jetzt in der Tageslese, wer jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel liest, vielleicht sind wir die, die bei Jeremia kritisiert werden. Vielleicht sind wir das. Lesen wir die Bibel auch als ein Spiegel für unser Fehlverhalten? Oder lesen wir nur das, was uns gefällt und sagen, ja, das ist schön und das tut mir gut? Ich will euch heute ermutigen. Lass dich von Gott hinterfragen. Lass dich auf diese andere Seite ein. Denn das ist keine Seite, die uns schlecht tut, sondern die uns hinterfragt. Und die sagt, wo ist deine Lüge? Wo setzt du deine Prioritäten falsch? Wo bist du undankbar? Lass dich heute von Jesus hinterfragen. Wie ist dein Bild von ihm? Und wie ist dein Bild von dir selbst? Und erweitere es. Erweitere dein Bild von Gott. Er will uns damit Gutes, das ist ganz sicher, aber er will uns auch ganz schön herausfordern. Ja, wie ist es mit diesen unbequemen Seiten? Eine von Jesus habe ich euch schon vorgestellt. Wie ist es mit den unbequemen Seiten bei uns Menschen? Ich unternehme ja viel mit Teenagern in meinem Alltag und verbringe Zeit mit denen und fahre mit denen auf Freizeiten. Und dann lernen die mich als einen kennen, der jeden Unsinn mitmacht, jeden Blödsinn mitmacht und Spaß hat mit ihnen. Und dann plötzlich merken sie, der kann ja auch ganz unbequem sein. Ich kann sehr böse gucken, wenn Leute nicht einschlafen wollen und wenn Leute nachts Party machen. Ich kann sehr böse gucken. Und dann merken sie, oh, der ist ja ganz schön unbequem. Und es irritiert manche, dass man so zwei Seiten sieht. Dass wir Menschen auch unbequeme Seiten haben, die uns herausfordern. Und so ist es auch bei Gott. Er hat auch Seiten, die uns herausfordern. Und in diesem Beispiel, ich will mich nicht mit Gott vergleichen, aber in diesem Beispiel, da ist es ja etwas Gutes, wenn man schläft und Nachtruhe einhält. Das ist doch was Gutes, oder John? Das ist doch was Gutes, wenn man sich ausruhen kann. Es tut einem doch gut. Die erste unbequeme Facette war, so wie Jesus war, hat ihn keiner gewollt. Und die zweite, unser Richter. Unser Text heute von den anvertrauten Pfunden fängt so an. Das ist neu übrigens zur letzten Woche. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Die Juden haben darauf gewartet, dass etwas völlig Neues passiert, dass etwas Neues anfängt. Sie waren unter der Herrschaft der Römer und sie wollten eigenständig sein und darauf haben sie gewartet. Das war ihr Ziel, auch zur Not mit Waffengewalt. Sie wollten endlich wieder über sich selbst regieren. Und die ersten Christen, an die Lukas schreibt, wir müssen uns das so vorstellen, die wurden verfolgt. Die wurden für ihren Glauben einen Kopf kürzer gemacht. Die wurden gefoltert, gejagt. Die Martina Rottmann, unsere Predikantin, hält oft sehr beeindruckende Predigten über Verfolgung. Wenn ihr mal da seid, achtet darauf, da ist immer ganz viel drin. Diese Verfolgung, die spürt man hier. Die Leute warteten auf etwas bei den Juden, das Reich Gottes, bei den Christen, dass Jesus wiederkommt und sie rettet. Und sie, diese Vorstellung, dass es irgendwann ein Gericht gibt am Ende, wo das alles ausgeglichen wird, das hat sie sehr getröstet. Stellen wir uns das mal vor, wir würden jetzt nicht hier schön, angenehm, außer ein bisschen Rückenprobleme an der Bank, aber sonst angenehm sitzen, sondern in einem Gefängnis, im Dunkeln, ohne zu essen, ohne Perspektive, da wieder rauszukommen. Stellen wir uns das mal einen Moment vor. Das können wir uns nicht vorstellen, aber versuchen wir es zumindest. Und wir werden geschlagen, fertig gemacht, beschimpft, bespuckt. Und dann hören wir, es wird aber eines Tages wird es ausgeglichen. Gott wird es ausgleichen. Er wird Recht schaffen. Er wird euch Gutes tun und er wird die bestrafen, die euch das angetan haben. Das ist tröstlich. Das war für die Menschen damals total tröstlich. Und die Rede vom Gericht hier, von der Abrechnung am Ende, die war tröstlich und hilfreich für die Menschen. Und wie ist diese Rede für uns? Wenn wir davon hören, dass es ein Gericht gibt, das am Ende aufgerechnet wird, so oder so, wie ist es für uns? Erwarten wir das auch? Freuen wir uns, dass Jesus irgendwann wiederkommt und richtet? Also ich behaupte mal, dass das für uns ganz schön weit weg ist. Ich behaupte, für uns ist das mindestens 400.000 Meter weit weg, ganz weit weg. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir den Tod verdrängen. Ja, wir nehmen Anti-Aging-Cremes, also ich noch nicht. Wir versuchen irgendwie alles aus diesem einen Leben rauszuholen. Und die meisten Menschen sind immer auf dem Laufenden, wissen immer, was los ist. Aber dann, wenn es auf den Tod zugeht, dann fehlt ganz viel. Dann fehlen die Worte, dann fehlt der Umgang. Was kommt dann? Es ist eine ganz große Unsicherheit in unserer Gesellschaft da. Und wie ist es bei uns, liebe Gemeinde? Hoffen wir darauf, dass Jesus wiederkommt? Haben wir das überhaupt auf dem Schirm oder machen wir einfach ein Jahr nach dem nächsten Gemeindefest 2016 und dann planen wir das nächste und so weiter und so fort? Vielleicht sagen manche, ja, mir wurden auch schon Dinge angetan. Ich wünsche mir auch so einen Ausgleich, Gerechtigkeit. Aber wenn wir das machen und sagen, ja, die anderen, die haben mir ja was angetan, dann, wie ist das, wenn wir mit dem Zeigefinger zeigen? Dann zeigen drei Finger zurück auf uns. Die Abrechnung, dieses Gericht, das gilt nicht immer den anderen, sondern es gilt zuallererst uns. Und Jesus will von uns nicht nur, dass wir unsere Talente einsetzen, wie ich letzte Woche gesagt habe, das stimmt immer noch. Er will, dass wir ihm nachfolgen, konsequent nachfolgen. Ich kann jetzt keine Predigt über Nachfolge halten, sonst sind wir morgen noch hier. Es gibt ein tolles Buch von Bonhoeffer, das kann man dazu lesen, Nachfolge. Ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Folge mir nach heißt, all das, was wir in 1 Million Predigten gehört haben, umsetzen. Wir wissen das alles, dass wir dankbar leben sollen, dass wir uns mit unserem Geld einsetzen sollen für die Schwachen, für die Armen. Dass wir unsere Talente annehmen und einsetzen sollen. Dass wir unsere Berufung leben sollen, trotz Widerständen. Wir haben es alles gehört. Und Nachfolge bedeutet es zu tun, umzusetzen. Und das ist das, was uns dieser Richter sagt. Jesus sagt uns, folge mir nach, tu es, du hast es gehört. Und jetzt setz es um, bitte. Folgen wir? Jetzt hast du 2/3 der Predigt ungefähr schon gehört und bist noch nicht eingeschlafen und denkst dir vielleicht, ja, das ist mir irgendwie zu viel mit diesem Gericht und diesem Jesus, der so anders ist, das passt mir alles überhaupt nicht in den Kram. Und ich muss sagen, als ich studiert habe, als ich Theologie studiert habe, wäre ich wahrscheinlich bei der Predigt ganz da hinten gesessen und hätte gesagt, ach komm du, du und deine Forderungen da, hör doch mal auf, was ist denn mit der Gnade? Wenn es dir so geht, dann schön, dass du nicht rausgegangen bist. Du hättest es jederzeit tun dürfen. Und wir wissen, dass da noch mehr drin steckt, dass Jesus noch mehr Facetten hat. Und ich kann sie gar nicht heute alle sagen, aber eine letzte ist mir noch wichtig, die mir noch in unserem Text aufgefallen ist. Jesus, die zweite Chance. Jesus, die zweite Chance. Die Bibeltexte stehen nie einfach isoliert da und dann nehmen wir die raus und fertig, sondern die stehen in einem größeren Kontext. Und direkt vor den Talenten steht ein ganz bekannter Text. Klaus hat mich vorhin gefragt, ob er den vielleicht auch noch lesen soll. Es wäre eigentlich ganz passend gewesen. Und zwar Zachäus. Erinnert ihr euch? Das ist der kleine Mann mit den roten Bäckchen im Baum. Ja, und dann kommt Jesus und sieht ihn und sagt, steig herab. Das war ein Steuerbetrüger, ein Ausgeschlossener, einer, den keiner wollte. Und Jesus sagt, komm, wir wollen zusammen essen. Und die religiösen Führer haben geguckt und gesagt, wie kann er? Also Jesus, jetzt, du übertreibst. Und er holt Zachäus zu sich, sie essen zusammen und das ändert das ganze Leben von Zachäus. Aus dem Steuerbetrüger wird der Großspender schlechthin. Er gibt 50% seines Einkommens alles weg. Er gibt das Geld vierfach zurück, was er betrogen hat. Dieser Zachäus, der nutzt seine zweite Chance. Und auch in unserem Gleichnis hier, da habe ich bis jetzt eher geschildert, wie die Leute Jesus wahrnehmen, wie negativ, wie kritisch. Eigentlich ist Jesus hier auch einer, der vertraut, der den anderen etwas gibt und sagt, setz es ein. Und der sich freut, er sich richtig freut, wenn wir es tun. Erst bei dem Misstrauen kommt da diese kritische Seite rein. Zachäus hat die zweite Chance genutzt. Und wie ist es bei uns? Hast du deine zweite Chance schon nutzen müssen? Hast du sie genutzt? Ich möchte mal ein paar Lebensbereiche aufführen, wo vielleicht ein Versagen da sein kann. Geld. Es gibt wahrscheinlich kein Thema, was häufiger im Neuen Testament vorkommt als Geld. Das kann kein Zufall sein. Ehe, Beziehungen, Familie, Einsätze unserer Gaben, unsere Einstellung zum Leben. In welchem Bereich hast du vielleicht, merkst du jetzt, oh, da müsste ich eigentlich nochmal neu anfangen. Ich lade dich ein, Jesus gibt die zweite Chance und er gibt auch die dritte Chance und auch die vierte. Wir haben immer wieder eine neue Chance, so wie Zachäus. Wir können umkehren und ich ermutige dich dazu, diese zweite Chance zu ergreifen. Und das Entscheidende ist aber nicht, dann nur zu sagen, ja danke und jetzt fange ich neu an und mache alles wie vorher, sondern dann, und das ist das, was ich in den ersten zwei Punkten auch gesagt habe, etwas zu ändern. Ich ermutige dich, ändere etwas, wenn du merkst, da ist etwas schiefgelaufen. Fang neu an und dann mach's anders. Mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe von diesen Leuten hier. Liebe Gemeinde, Talente, Dankbarkeit als Thema heute. Was sind hier für Talente? Menschen, die seelsorgerlich begabt sind. Andere, die gut mit dem Schraubenzieher umgehen können. Die helfen können, wenn man ein Haus bauen will oder so. Und andere, die sich um Kinder kümmern können, die Pädagogen sind. Was haben wir hier für Talente? Und wenn du Hilfe brauchst in dem einen oder anderen Bereich, dann nimm es in Anspruch. Hier sind die Leute. Kommt auf mich zu, wenn ihr sagt, oh, ich brauche da Hilfe. Hier sind die Leute. Hier sind so viele mit so vielen Gaben. Ich wünsche euch, dass ihr die zweite Chance nutzt. Und auch die dritte. Und auch die vierte. Und dass wir dann gemeinsam konsequent Jesus nachfolgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.